Ich möchte mich meinerseits auch herzlich bedanken für die Zeit hier. Ich habe heute dem Herrn gesagt, gedankt für die schöne Zeit. Ich habe das richtig genossen. Auch danke, dass Sie zugehört haben. Wenn jemand so lange redet, das ist oft dann anstrengend. Aber ich darf auch als Gebetsanliegen weitergeben. Ich fahre dann weiter nach Weinsberg. Dort haben wir einen Intensivkurs über das Buch Richter und Buch Ruth. An den Tagen und an den Abenden gibt es dann noch für die ganze Gemeinde Vorträge. Wird also eine intensive Zeit ab Mittwoch. Und dann komme ich nach Hause, 2,5 Tage, und dann fahren wir nach Kanada, nach Manitoba. Sind ja auch Geschwister von hier dort in der Gemeinde, wo ich hinkomme. Und also das eine ist in Steinbach und das andere ist in Rheinfeld. Und dann fahren wir nach Kelowna zu dem Bruder Herbert Janssen, den wir noch gerne besuchen möchten. Der ist schon 94 Jahre alt. Und wir haben gesagt, wir nutzen die Gelegenheit, ihn doch noch einmal zu besuchen. Bin dankbar, wenn der eine oder andere daran denkt im Gebet. Ja, jetzt haben wir noch ein Thema, und bevor das Thema geht über der Gebetsdienst der Gemeinde. Aber ich sollte noch ganz kurz eine Frage beantworten, die habe ich mir auch noch schnell vorbereitet. Es geht da um das Beten und Kopfbedecken der Frau. Eigentlich müsste er sagen, ja, und das Beten und das Nicht-Kopfbedecken des Mannes auch. Das ist ja eigentlich eine Doppelfrage. Und die Frage war, wie ist das, wenn man den ganzen Tag doch beten sollte, dann muss man sich dann den ganzen Tag den Kopf bedecken, und wie ist das sonst überhaupt zu Hause, und wie soll man das machen? Ich möchte nur ein paar Dinge sagen, weil ich habe nicht viel Zeit, aber ein paar Dinge dann ist die Frage von selbst schon beantwortet. Die Kopfbedeckung ist wegen der Engel. Und die Engel können ins Herz nicht hineinschauen, steht in der Bibel. 1. Könige 8, Vers 39, nur Gott kennt das Herz des Menschen, also die Engel nicht. Wenn das so ist, dann können die Engel nicht wissen, wann ich bete. Oder? Die wissen nicht, wann ich bete, in Gedanken. Keine Ahnung. Also wenn das hier steht, dass es wegen der Engel ist, dann muss das also etwas sein, wo man es merkt oder sieht oder weiß, jetzt wird gebetet. Also beten und prophezeien ist etwas, das andere Menschen oder Engel sehen oder merken können. Wenn es jetzt im Gedanken geschieht, dann können die Menschen und die Engel nicht merken. Also dann trifft das hier nicht zu. Paulus sagt nicht, Männer dürfen keine Bedeckung tragen. Und er sagt auch nicht, Frauen dürfen nie unbedeckt sein. Hätte er sehr einfach sagen können, hat er aber nicht gesagt. Er sagt beim Beten und beim Weissagen, es geht also um eine konkrete, als Beten und Prophezeien gekennzeichnete Handlung. So, wir beten jetzt, und dann wird gebetet. Bei dieser Handlung, ja, dort gilt das mit der Bedeckung und Nichtbedeckung des Hauptes. Es geht also nicht um etwas Dauerhaftes. Das war die Frage. Jetzt zum Thema für heute, der Gebetsdienst der Gemeinde, schlagen wir Matthäus 18 auf und Vers 18. Matthäus 18, Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch sich auf der Erde einigen in Bezug auf jede Sache, die immer sie sich erbitten, sie wird ihnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist, zuteil werden. Denn wo zwei oder drei zusammengekommen sind zu meinem Namen hin, dort bin ich in ihrer Mitte. Wir haben diesen Vers eigentlich schon mal gelesen diese Woche, aber ich möchte doch noch hier auf diesen Vers eingehen. Einleitend möchte ich erinnern daran, wie der Herr Jesus gelehrt hat über Gebet. Ganz anfänglich hat er hat schon sehr früh angefangen zu lehren über Gebet, dass sie wie Kinder zu einem Vater kommen dürfen, dass sie alles von ihm erbitten dürfen, dass sie es nicht so machen sollen wie die Heiden und wie die Heuchler. Und dann hat er ihnen gesagt, sie sollen den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter aussende in die Ernte, Matthäus 9. Also er zeigt ihnen damit, dass der Herr die Jünger mit einbezieht in die Arbeit und er möchte, dass sie mitdenken, wie ein Firmenchef, der will, dass seine Untergebenen mitdenken mit ihm. Das gibt es ganz selten. Aber so hat es der Herr gemacht. Also die Jünger sollen das Werk, das Gott tut, auch als Anliegen bewegen. Sie sollen das Anliegen bekommen, was der Herr hat. Darüber haben wir gesprochen. Am Ende seines Lebens hat der Herr Jesus, also Ende seines Erdendaseins und seines irdischen Dienstes, hat der Herr Jesus mit den Jüngern sich noch einmal getroffen und hat sie gelehrt, sie sollen das Werk fortsetzen. Sie sind sozusagen sein verlängerter Arm auf der Erde, während er in den Himmel auffahrt, Johannes 14 bis 16. Und hier an dieser Stelle spricht der Herr im Zusammenhang, der größere Zusammenhang, der ist hier, da geht es um Gemeindezucht, aber es geht mir hier nicht so sehr um die Gemeindezucht, als vielmehr um das Prinzip, das hier erwähnt wird. Wenn Sie in den Text schauen, Matthäus 18, Vers 18, dann merken Sie, da steht zweimal auf der Erde und zweimal im Himmel. Und in Vers 19 steht einmal auf der Erde und einmal im Himmel. Also Vers 18 und Vers 19 sind verbunden durch diesen Begriff auf der Erde und im Himmel, auf der Erde und im Himmel. Und jetzt sagt der Herr, was ihr auf der Erde bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf der Erde löst, wird im Himmel gelöst sein. Und dann, dann redet er vom Beten. Und er sagt, wenn zwei von euch sich einigen, dann wird in Bezug auf jede Sache, die immer sie sich erbitten, wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmel ist, zuteil werden. Auf der Erde wird gebetet und der Himmel handelt. Das ist hier das, was diese zwei Verse verbindet. Ich möchte erinnern an das, ich habe das schon erwähnt, Watchman Nee hat einmal ein Buch geschrieben über den Gebetsdienst. Das hat mich sehr viel bewegt, ein schon sehr altes Buch. Das heißt, es war eigentlich gar kein Buch, es war ja eigentlich eine Predigt, aber die wurde mitgeschrieben und wurde als Buch herausgegeben. Das war in China. In Europa hat man das Buch dann gelesen. Und er hatte dort gesagt, ich darf dir ein paar Dinge zitieren, der Gläubige muss begreifen, dass der Dienst der Gemeinde nicht nur das Predigen ist. Ich habe das hier auch aufgeschrieben. Der Dienst der Gemeinde beinhaltet nicht nur das Predigen des Evangeliums. Der Dienst der Gemeinde besteht auch darin, den Willen Gottes, der im Himmel ist, auf die Erde zu bringen. Das heißt, dass der Wille Gottes, der im Himmel ist, auf der Erde vollzogen wird. Und das geschieht durch das einmütige Gebet. Gott im Himmel hat einen Willen und er möchte gern, dass etwas geschieht auf der Erde. Und er könnte jetzt einfach sagen, so geht mal weg, ihr Leute, ich mache jetzt gerade meinen Willen. Aber das macht er nicht. Er bezieht die Gemeinde ein in seinen Willen. Das heißt, Gott möchte etwas tun auf der Erde, aber er möchte, dass die Gemeinde mit ihm zusammenarbeitet. Und nur in dem Maße, in dem die Gemeinde mit ihm zusammenarbeitet, in dem Maße geschieht dann was auf der Erde von diesem Willen. Gott sagt der Gemeinde, was er gerne tun möchte, sodass die Gemeinde auf der Erde es erbitten kann. Und solches Gebet bedeutet nicht, dass wir Gott darum bitten, was wir gerne tun möchten, sondern wir bitten, was er gerne tun möchte. Das ist das Geheimnis des Gebetes. Da habe ich am ersten Abend, als wir über Gebet sprachen, habe ich das schon erwähnt. Zweiter Satz. Für Gottes Willen da zu sein, ist die höchste Aufgabe, die die Gemeinde je übernehmen könnte. Nicht nur die höchste, auch die schönste, nebenbei gesagt. Für Gottes Willen da zu sein, ist die höchste und die schönste Aufgabe, die die Gemeinde je übernehmen könnte. Aber dazu muss sie eine betende Gemeinde werden. Also Gott adelt und ehrt die Gemeinde, indem er sie mit einbezieht in seine Arbeit. Dass hier entsteht eine Zusammenarbeit. Sie soll der Ausfluss des göttlichen Willens sein. Und um das zu tun, muss sie beten. Wenn der Herr seinem Volk die Augen für seinen Willen aufmacht, dann machen sie sich auf zum Beten. Gott öffnet uns die Augen, Gott gibt uns, zeigt uns, was er tun möchte, und wir fangen an zu beten, für genau für diese Sachen, die er tun möchte. Dann geschieht etwas. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dritter Satz. Will die Gemeinde wirksam sein, muss sie bereit sein, den Willen Gottes zu tun. Und sie muss entsprechend beten. Sie muss bereit sein, entsprechend zu beten. Also die Gemeinde, wenn sie imstande ist, seinen Willen zu erfüllen, dann wenn die Gemeinde in der Lage ist, diesen Willen Gottes zu erfüllen, wenn sie richtig betet, dann wird Gottes Wirken nicht eingeschränkt sein. Dann kann Gott uneingeschränkt wirken. Er will ja etwas tun und er will etwas durch die Gemeinde tun. Er wollte etwas durch die Jünger tun, damals, in der Apostelgeschichte. Und sie haben mit ihm zusammengearbeitet. In Apostelgeschichte 6, Vers 4, da lesen wir, Apostelgeschichte 6, Vers 4, lesen wir, dass der Apostel Petrus, Johannes, Jakobus und die anderen den Herrn genau richtig verstanden haben. Sie haben genau verstanden, was er wollte. Was haben sie gemacht? Apostelgeschichte 6, Vers 4, da ging es um die Witwen, die müssen versorgt werden. Da haben sie Diakone eingesetzt und dann sagten sie, wir werden aber beharrlich im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Sie wussten, um den Willen Gottes zu tun in Jerusalem, müssen sie sich darauf konzentrieren, auf das, was er will. Und wenn sie das machen, dann müssen sie beten, genauso wie er wollte. Er wollte nämlich Jerusalem anfüllen mit dem Evangelium. Das ist das, was Gott wollte. Er wollte, dass ganz Jerusalem das Evangelium erfährt. Und dafür haben sie gebetet. Und dafür haben sie gepredigt. Sie haben beides getan. Erstens beten, zweitens predigen. Sie standen genau im Willen Gottes und dafür haben sie gebetet. Aber sie wussten, wenn wir jetzt einfach nur predigen, ist zu wenig. Wir müssen beten, dass wir Freimütigkeit haben, das Evangelium in Jerusalem zu verkündigen. Das haben sie dann in Kapitel 4 zum Beispiel haben sie das getan, da haben sie sich getroffen und haben gebetet, gib deinen Knechten mit Freimütigkeit zu reden dein Wort. Es ist vieles, was Gott tun möchte. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk. Im Englischen ist das schön. Also im Griechischen ist das schön. Im Griechischen heißt es, wir sind sein Poema. Poema heißt auf Englisch Poem, Gedicht. Wir sind sein Kunstwerk. Wir sind sein Kunstwerk, wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitete, damit wir in ihnen wandeln sollten. Also Gott hat vorbereitet, das heißt, das ist sein Wunsch, das würde er gerne tun. Die Gläubigen, jetzt ist die Frage, wandeln sie darin oder nicht? Beten sie dafür oder nicht? Wenn sie nicht beten und nicht wandeln, geschieht nichts. Wenn sie beten und wandeln, geschieht was. Gott hat viel vorbereitet. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Gott sich weigert, seinen Willen dazu verwenden, den Menschen zu überwältigen. Das könnte er. Er ist Gott. Er könnte jeden Menschen überwältigen mit Gewalt. Er könnte jeden Christen mit Gewalt dazu bringen, dass er tut, was er möchte. Aber er macht es nicht. Gott hat sich eingeschränkt. Gott ist im Himmel, aber in all seinem Handeln auf Erden wartet er zuerst auf die Einwilligung der Gläubigen oder auf die Bereitwilligkeit der Gläubigen. Gott übergeht den Willen auf Erden, den Willen der Gläubigen auf Erden nicht. Er schiebt ihn auch nicht auf die Seite, um unabhängig zu handeln. Nein, das macht er nicht. In allem, was mit ihm im Zusammenhang steht, wird Gott nichts unternehmen, ehe er es erreicht hat, dass der Wille auf Erden, der Wille der Gläubigen auf Erden bereit ist, mitzuarbeiten. Sobald es auch die Erde wünscht, wird der Himmel handeln. Sobald die Erde entschlossen ist, so zu handeln, wie Gott möchte und dafür betet, wird der Himmel handeln. Was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Was ihr auf Erden betet, wird euch widerfahren, wird euch zuteil werden. Jetzt denke ich an meine Gebete, und ich habe das schon erwähnt, meine Gebete sind manchmal sehr armselig. Da denke ich an meine Kopfschmerzen und denke an meine Müdigkeit oder denke daran, dass ich dieses und jenes gerne hätte und ich bringe das dem Herrn, das ist alles erlaubt und das dürfen wir tun und da hat er Freude dran. Aber es ist armselig im Vergleich zu dem, was noch zu tun wäre. Wenn unsere Gebete nur unseren eigenen kleinen Anliegen dienen, dann sind sie im Vergleich zu dem, was Gott tun möchte, noch recht wenig. Dieses Gebet, von dem wir hier sprechen, von dem Gebetsdienst der Gemeinde, das ist eine Arbeit. Das heißt, dass wir auf die Seite Gottes treten und dass uns danach verlangt, was er zu tun wünscht. Das heißt, wir bekommen ein Anliegen für seine Anliegen. Und dann beten wir. Und dann wird es wirkungsvoll. Ein Bruder hat das Beispiel genommen von dem Wasserhahn bei uns zu Hause. Wir haben einen Wasserhahn, wir drehen ihn auf und dann kommt Wasser raus. Aus der Wasserleitung. Aber das Wasserreservoir hat viel mehr Wasser, als was bei mir beim Wasserhahn rauskommt. Also das Potenzial wäre riesengroß. Da ist sehr viel Wasser im Reservoir. Also jeder Ort oder irgendwo hat man das große Wasserreservoir für alle Leute im ganzen Dorf. Das Wasserreservoir hat viel, viel bereit. Aber der Fluss des Wassers ist nur so klein. Warum? Ja, weil die Leitung nicht größer ist. Die Leitung ist so dünn. Also wenn ich mehr Wasser haben will, dann bräuchte ich eine größere Leitung. Das heißt, der Fluss des Wassers ist abhängig von dem Durchmesser der Wasserleitung. Heute kann die Kraft Gottes nur so viel sich offenbaren, zeigen, so viel, wie groß die Wasserleitung ist, beziehungsweise wie groß das Fassungsvermögen der Gemeinde ist. Oder des einzelnen Christen ist. Das heißt, wenn der Gläubige er hat nur so einen kleinen Blick und er betet nur seine kleinen Sachen, dann geschehen kleine Dinge. Aber es gibt Leute, die haben einen großen Blick. Und der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen einen großen Blick bekommen. Wir müssen erkennen, dass Gott in allem, was er tun möchte, zuerst wartet, dass wir verstehen, was sein Anliegen ist und dass wir dann das auch wollen, was sein Anliegen ist. Es ist ja sehr viel geschehen in der Geschichte und es ist interessant, es waren gar nicht viele Leute, es waren manchmal einzelne Leute, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben und die dann gebetet haben oder eine Gruppe von Christen, die gebetet haben und sehr eifrig gebetet haben, aber sie haben genauso in diese Richtung gebetet, wie Gott wollte. Wir können Gottes Macht nicht vermehren, aber wir können sie verhindern. Der Mensch ist nicht imstande, Gottes Macht zu vergrößern, aber er kann ihr im Wege stehen. Die Gemeinde ist das Gefäß, das Gott erwählt hat. Gott offenbart der Gemeinde seinen Willen und er will, damit er sie auf seine Seite ziehen kann und damit er ihr zeigen kann, was zu tun ist. Und wenn die Erde will, dann will auch der Himmel. Also der Himmel wird nachziehen, wenn die Erde bereit ist. Weil die Erde jetzt gelernt hat, das will Gott und wir sind jetzt bereit. Wann immer Gott etwas tun möchte, wird er einem Bruder oder einer Schwester oder der ganzen Gemeinde eine Last auferlegen. Aber Gott will sehr oft etwas tun. Und dann kann er niemandem die Last auflegen, weil keiner bereit ist, die Last zu übernehmen. Und weil keiner vielleicht sich das überhaupt will, sich zur Verfügung stellt. Aber dann wartet er, bis Menschen sich zur Verfügung stellen und anfangen zu beten. Dann bekommen sie eine Last. Dann beten sie für diese Sache, die der Herr ihnen auferlegt hat. Und sie beten, und sie beten, und sie beten. Und jetzt geschieht etwas. Also das zeigt die Geschichte. In der Apostelgeschichte und auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Also was ist der Gebetsdienst der Gemeinde? Es besteht darin, dass Gott der Gemeinde zeigt, was er gerne tun möchte. Und dass die Gemeinde dann anfängt zu beten. Im Neuen Testament, hier habe ich meinen zweiten Punkt, im Neuen Testament ist das gemeinsame Gebet eine Gewohnheit gewesen. Die ersten Christen machten es sich zur Gewohnheit, gemeinsam zu beten. Der Herr Jesus hatte ihnen gesagt, sie sollen in Jerusalem warten, bis der Heilige Geist gekommen ist. In der Zwischenzeit haben sie gebetet, 10 Tage lang. Ich weiß nicht, ob sie den ganzen Tag gebetet haben, aber sie haben sich 10 Tage lang getroffen, um zu beten. Immer wieder. Und dann in der Apostelgeschichte kam der Heilige Geist in Kapitel 2. Und als der Heilige Geist da war, da haben die, die gläubig geworden waren, was haben sie gemacht? Genau das Gleiche. Sie haben wieder gebetet. Nicht für den Heiligen Geist, der war schon da. Aber was haben sie jetzt gebetet? Gib deinen Knechten mit Freimütigkeit dein Wort zu reden. Also wir lesen ja in Apostelgeschichte 2, Vers 42, den bekannten Vers. Sie waren beharrlich bei der Unterweisung der Apostel und bei der Gemeinschaft und beim Brechen des Brotes, also beim Essen, gemeinsames Essen, und bei den Gebeten. Gebete, Mehrzahl. Vers 46. Und mit Einmütigkeit waren sie Tag für Tag beharrlich in der Tempelstätte und in den einzelnen Häusern brachen sie das Brot. Dabei nahmen sie ihren Anteil an Speise in Frohlocken und Einfalt des Herzens. Also hier wieder Einmütigkeit, mit Einmütigkeit waren sie zusammen. Und dann Kapitel 3, Vers 1. Zusammen stiegen Petrus und Johannes hinauf zur Tempelstätte um die 9. Stunde, die Stunde des Gebetes. Die haben die normalen Gebetszeiten von den Israeliten ausgenutzt und da haben sie sich getroffen im Tempel und haben gebetet. Und es waren viele, die gebetet haben. Und dann in Kapitel 12, Vers 5, als Petrus gefangen war, wir haben diese Stellen schon betrachtet, als Petrus gefangen war, da heißt es, ich lese noch einmal, Kapitel 12, Vers 5, Petrus wurde also im Gefängnis verwahrt, aber seitens der Gemeinde geschah intensives Gebet für ihn zu Gott. Und Vers 12, er kommt dann in das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, wo viele versammelt waren und beteten. Kapitel 21, Vers 5, auch später war das immer wieder die Gewohnheit, dass sie sich niedergekniet haben oder aufgestellt haben und haben gebetet. Zum Beispiel, dass Paulus die Gemeinde verlassen hat dort in Tyrus. Heißt es dort, als es geschah, dass wir diese Tage vollendet hatten, brachen wir auf und zogen fort, wobei sie uns alle mit Frauen und Kindern bis vor die Stadt hinaus geleiteten. Und wir knieten am Meeresstrand nieder und beteten. Also man merkt, es war ihnen ein großes Anliegen, gemeinsam zu beten. Immer wieder finden wir Christen im gemeinsamen Gebet. Drittens, Es war ein unerlässliches Bestandteil der Zusammenkünfte. Also wenn Gläubige zusammenkamen, 1. Korinther 14 gibt ein ganzes Kapitel über das Gebet, Beten und Weissagen. Ich lese jetzt nicht das Kapitel. Aber dort wird immer wieder erwähnt, Beten und Weissagen. Dort geht es auch noch um das Zungenreden. Das ist ein eigenes Thema, kann ich jetzt nicht darüber sprechen. Damals gab es noch das Zungenreden. Das hat dann aufgehört. Aber das war auch ein Beten. Wichtig ist, es war ein wichtiger Bestandteil der Zusammenkünfte. Ist es bei uns auch, und da sind wir froh. Nehmen wir uns Zeit zum Beten immer wieder, und das ist gut. Da dürfen wir gemeinsam, und zwar gemeinsam die Anliegen beten, die Gott hat. Das ist das ganz Wichtige hier. Nächstens. Viertens. Es war das Ziel der Verkündigung des Evangeliums, dass die Gläubigen gemeinsam beteten. 1. Johannes 1, Vers 3. Das, was wir gesehen und gehört haben, berichten wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also, was wir euch verkündigt haben, das war das Evangelium, das berichten wir euch. Damit, mit welchem Ziel und Zweck? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Aber ihr könnt nur mit uns Gemeinschaft haben, wenn wir gemeinsam mit Gott Gemeinschaft haben. Das heißt, das Evangelium hatte das Ziel, dass Gläubige untereinander Gemeinschaft haben. Sie können aber nur untereinander Gemeinschaft haben, wenn sie mit Gott Gemeinschaft haben. Das bedeutet, sie sind dazu gerufen, gemeinsam mit Gott Gemeinschaft zu haben. Nicht jeder alleine mit Gott Gemeinschaft haben, sondern gemeinsam mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das heißt, das Ziel des Evangeliums war es, dass Gläubige gemeinsam mit Gott Gemeinschaft haben. Weiter. Fünftens. Es war das Kennzeichen der Gemeinden zur Zeit der Apostel und ist seitdem Kennzeichen jeder geistlichen Erweckung. Auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu war die Gemeinde immer ein Bethaus. Die Gemeinde ist ein Bethaus, Geschwister. Die Gemeinde, der Herr Jesus hat es gesagt, ursprünglich war es der Tempel, der israelitische Tempel war ein Bethaus. Als der Herr Jesus nach Jerusalem kam, hat er davon gesprochen. Gott hat gesagt, dieses Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Dann wurde der Tempel zerstört und die Gemeinde übernahm den Platz des Tempels. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi, die einzelnen Gläubigen waren das Bethaus. Also heute sind wir nicht nur ihr nennt das ja Bethaus, hier dieses Gebäude. Und Sie wissen genau, dass es kein Tempel ist, und das weiß ich auch, dass Sie das wissen. Aber heute ist das Bethaus im Bethaus. Wissen Sie das? Heute ist die Gemeinde im Bethaus. Wir können auch sagen, es ist das Bethaus im Versammlungshaus. Und wenn wir rausgehen, dann ist das Bethaus draußen. Verstehen Sie? Das Bethaus ist dort, wo die Gemeinde ist. Immer dort. In der Kirchengeschichte war das so, dass Gemeinde immer ein Bethaus war. Christen haben gebetet, manchmal mehr, manchmal weniger, und da ist Großes geschehen zur Ehre Gottes. Es war auch das Kennzeichen jeder geistlichen Erweckung, dass Gläubige zusammenkamen zum Gebet. Sechstens, gemeinsames Gebet hat eine große Verheißung. Wir haben das schon kurz erwähnt in diesen Tagen und wir haben diesen Vers schon gelesen. Vers 19, wenn zwei von euch sich auf der Erde einigen in Bezug auf jede Sache, die immer sie sich erbitten, sie wird ihnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist, zuteil werden. Bitte verstehen Sie den Vers richtig. Es geht nicht darum, dass sie sich einigen in Bezug auf jede Sache, sondern er sagt, wenn zwei eins werden oder zwei sich einigen, dann wird in Bezug auf jede Sache, die sie erbitten, es ihnen zuteil werden. Wenn zwei eins werden, im Griechischen Symphonia, Symphonien, Symphonie, wenn zwei zusammen klingen wie eine Symphonie, dann werden ihre Gebete in jeder Sache, wo sie sich an Gott wenden werden, wird ihnen zuteil werden. Eine sehr große Verheißung ist das hier gegeben. Jemand schreibt, solange das Fleisch eines Menschen noch nicht vom Thron gestürzt wurde, wird er sich immer noch für einen Musterknaben halten. Glaubt er doch, weil er bete, müsse der Himmel auf ihn hören. Wenn wir aber nicht in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist gekommen sind und nicht aus dieser Einigkeit oder Einmütigkeit im Heiligen Geist heraus beten, dann wird diese Verheißung nicht zutreffen. Das wird nur zutreffen, wenn ich in Einklang mit dem Heiligen Geist bin. Und wenn jetzt zwei sind, die beide im Einklang mit dem Heiligen Geist sind und die zwei dann beten, dann wird was geschehen. Das sagt der Herr hier an dieser Verheißung. Weiter, damit Menschen in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist in Einmütigkeit beten können, muss der Heilige Geist in ihnen gewirkt haben. Das heißt, Gott hat in mir gewirkt, dass ich alle meine eigenen Wünsche verleugne und nur noch das will, was der Herr will. Und gleicherweise hat der Heilige Geist auch in dem anderen Bruder gewirkt, dass auch er nur noch das will, was der Herr will. Und dann sind ich und er und ich, wir stimmen zusammen, wir klingen zusammen wie eine Symphonie, wir sind eins und jetzt beten wir. In harmonischem Zusammenklang beten wir jetzt. Jetzt wird was geschehen. Es sollte uns klar sein, dass es im Fleisch keine Einmütigkeit geben kann. Fleisch heißt Eigenwille, eigener Sinn. Eigene Denken, eigene Kraft. Im Fleischlichen kann es keine Einmütigkeit geben. Erst wenn der Herr unser natürliches, egoistisches, diesseitiges entthront hat und wir anfangen, im Heiligen Geist zu leben oder im Einklang mit dem Heiligen Geist zu leben, dann wird das geschehen. Denk daran, dass das Gebet nicht das Erste ist, das wir zu tun haben. Gebet ist erst das Zweite. Das Erste ist, dass Einmütigkeit entsteht. Und die entsteht durch Hingabe des eigenen Willens an den Willen des Herrn. Und sagen, Herr, wir wollen lernen, das zu wollen, was du willst. Und jetzt, Herr, ich bin bereit und wir wollen jetzt uns dafür interessieren. Was willst du eigentlich, Herr? Und dann untersuchen wir die Schrift. Und dann schauen wir, was will der Herr in unserer Gegend hier, in unserem Lande tun, in unserer Stadt? Was will der Herr tun? Wir wissen doch, was er tun will. Das ist ja gar nicht schwierig zu erkennen. Wir wissen, was er tun will. Was will der Herr in meinem Leben tun? Das weiß ich doch. Ich lese die Bibel und ich weiß genau, was der Herr tun will. Ich habe mit einem Mann war mal zusammen bei einem Projekt. Und der war so charismatisch in seinem Denken, da hat er gesagt, ja, wir sind gespannt, was der Herr tun will. Wir sind gespannt, was der Herr in diesen Tagen tun will. Ich habe dann darüber nachgedacht, über diesen Satz. Und dann kam mir auf die Idee, da merkte ich, wie unbiblisch dieser Satz war. Was soll das? Wir sind gespannt, was der Herr tun will. Wir wissen doch, was der Herr tun will. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist der Wille Gottes, dass wir wachsen im Vertrauen zu ihm, in der Liebe, in der Erkenntnis Gottes. Das ist der Wille Gottes, dass wir Werkzeuge werden in seiner Hand, gefügige Werkzeuge, die sagen, ja Herr, nicht ich, sondern du. Wir wissen doch, was der Herr tun will. Denk daran, das Gebet ist nicht das Erste, das Gebet ist das Zweite. Das Erste ist, dass wir Einmütigkeit haben. Und die bekommen wir nur, wenn wir unseren Willen aufgeben, unseren eigenen Willen. Wenn die Gemeinde nach einem solchen Gebetsdienst Verlangen hat, Da muss der Bruder und die Schwester lernen, vor Gott das Leben des Fleisches zu verleugnen, das Egoistische zu verleugnen. Und dann geschieht etwas. Wenn solche Leute zusammenkommen, vielleicht sagen sie, ja, wo finde ich so einen Zweiten, der auch so gesinnt ist? Beten Sie dafür. Will der Herr, dass sowas geschieht? Will der Herr, dass solche Gebetszellen sind oder Gebetsgemeinschaften sind? Will der Herr das? Natürlich will er es. Sollen wir beten für etwas, was er will? Das ist ja gerade das Thema, wo wir gerade sind. Er will das. Also fangen wir an, so zu beten, dass wir das so werden, wie er will. Und dann beten wir auch um einen Gleichgesinnten. Und dann beten wir konsequent dafür. Dann will der Herr, dass wir mit Menschen anfangen, die Bibel zu lesen. Dann können wir beten, Herr, öffne mir die Augen. Wo sind Menschen, mit denen wir die Bibel lesen? Oder wir beten als Gebetskreis. Das ist ja wichtig. Wenn ich alleine bete, ist gut. Aber wenn wir gemeinsam beten und die gleiche Gesinnung haben, ist eine große Verheißung. Darum geht es hier. Also, der Herr möge uns helfen. Vielleicht denken Sie, Sie haben das erlebt. Ich denke, der eine oder andere von Ihnen hat das ganz sicher erlebt. Sie waren in einem Gebetskreis und Sie hatten einmütig und waren einmütig untereinander. Sie haben gebetet gemeinsam und haben nochmal gebetet und haben nochmal gebetet und der Herr hat gesegnet. Es ist genau eingetreten, was Sie gebetet haben. Ich weiß, dass Sie das, viele von Ihnen, sicher erlebt haben. Ich erinnere mich zurück, wir waren noch ganz junge Christen. Man muss gar nicht alt sein als Christ. Wir waren ganz junge Christen und wir hatten damals in einem Dorf, also in einer Stadt, das war Saalfelden, wir waren drei Brüder, die das Anliegen hatten für diese Zeltmission. Wir haben jemanden eingeladen, dass er predigt. Wir waren ja keine Prediger. Wir waren sehr jung. Wir haben uns dann jeden Tag, weiß nicht, zwei Wochen oder so, drei Wochen, bevor die Zeltmission anfing, ich weiß nicht mehr wie lange, wir haben uns da jeden Tag getroffen zum Gebet. 6 Uhr morgens vor der Arbeit kamen wir zusammen und haben gebetet für diese Sache. Und dann haben wir verschiedene Gebetsanliegen dem Herrn gebracht. Die eine waren die Sache mit dem Zelt, dass alles klappt und mit dem Prediger und so weiter. Und dann haben wir gebetet für gewisse Leute. Der eine hat einen Freund und hat schon gesagt, der kommt dann auch zum Zelt. Und der andere hat jemanden gekannt und so. Und wir haben gebetet. War eine schöne Gebetszeit, jeweils eine Stunde so am Morgen. Und dann kam die Zeltmission. Und was geschah? Es war eine ganze Reihe junge Leute waren da. Junge Leute, die kamen, die waren zutiefst getroffen vom Wort Gottes. Also für Österreich ist es gewaltig, wenn sich einer bekehrt in einer Zeltmission, was Großartiges. Aber da waren gleich mehrere. Es war ein kleiner Beginn. Nun, wir waren natürlich sehr, sehr ungeschult. Wir haben dann nicht genau gewusst, was Nacharbeit ist und so weiter. Und dann kam auch der Widerstand nach der Zeltmission, kam der Widerstand von Seiten von der katholischen Kirche und von den katholischen Eltern und haben den jungen Leuten verboten, zu uns zu kommen. Aber wir haben gemerkt, jetzt war was los. Jetzt hatte sich was bewegt in der geistlichen Welt. Verstehen Sie? Der Herr hat Gebet erhört. Nun, wir hätten weiter beten sollen. Wir haben dann einige Fehler gemacht, aber heute gibt es dort eine Gemeinde von 150 Geschwistern an dem Ort. Ich sage nicht, dass das wegen unserem Beten war, aber es war ein Anfang, ein kleiner Anfang damals. Gott möchte etwas tun. Eins sein bedeutet völlig übereinstimmen. Man hat nur ein Ziel, nämlich sagen, Herr, wir möchten, dein Wille soll auch auf der Erde so geschehen, wie er im Himmel geschieht. Das wollen wir, Herr. Wir wollen, dass dein Wille auf der Erde geschieht. Wenn die Gemeinde auf diesem Grund steht und demgemäß betet, werden wir erfahren, dass der himmlische Vater tun wird, worum auch immer gebetet werden mag. Wenn wir wirklich auf dem Grund der Gemeinde stehen und die Verantwortung des Gebetsdienstes auf uns nehmen, dann wird Gottes Willen in unserer Gemeinde geschehen. Hier sind gewisse Leute, gewisse Menschen. Wir wissen, die hinken auf beiden Seiten. Die hinken und die kommen nicht vorwärts. Sie sind irgendwie Christen, aber es klappt nicht. Gut, und jetzt kommen Leute zusammen und fangen an, für die zu beten, für denjenigen zu beten. Und sie sind eins. Und sie wissen, Gott möchte, dass dieser Christ auf seine Beine kommt. Und dann beten sie ganz konkret für einige Schritte. Vielleicht will der Herr sogar selber sie gebrauchen für ein Gespräch und so. Aber sie beten ganz konkret. Was du? Was geschieht? Sie wissen, was geschieht. Man betet 3-4 Wochen und dann merkt man, hey, es geht besser. Wir müssen dranbleiben. Da hat sich was getan in seinem Leben. Also das Maß vom Wirken Gottes heute wird bestimmt durch die Kraft des Gebetes der Gemeinde. Das Wirken von Gottes Kraft ist nicht mächtiger als das Gebet der Gemeinde. Es wäre schon mächtiger, aber Gott schränkt sich ein, Gott wartet. Und dann betet die Gemeinde und Gott handelt. Zur Einmütigkeit oder zum zweiten Teil von diesem Vers. Denn wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Denn wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind. Vielleicht steht bei Ihnen im Text, in meinem Namen versammelt sind. Das Griechische hat hier nicht in meinem Namen, sondern zu meinem Namen hin. Das ist ein Richtungspartikel, Pronomen. Zu meinem Namen hin. Was heißt das? Sie versammeln sich zu einem Namen hin. Wie geht das? Der Name steht für die Person. Also sie versammeln sich zu einer Person hin. Und der Grund für ihr Gebet ist diese Person mit diesem Namen, Jesus Christus. Und wenn jetzt mehrere Brüder und Schwestern oder alle Brüder und Schwestern zum Namen des Herrn hin versammelt sind, dann heißt das Einmütigkeit. Herr, wir wollen nur dich. Wir stecken mal unsere Sachen zurück. Wir wollen dich, Herr. Und wir wollen deinen Willen. Wir wollen, dass dein Wille auf der Erde geschieht, so wie er ja auch im Himmel geschieht. Und wir sind bereit dazu. Manchmal gehe ich in eine Gebetsversammlung nur wegen mir selber. Kennen Sie das? Ich gehe in die Gebetsversammlung und sage, Herr, segne mich in der Gebetsversammlung, dass ich wieder ein bisschen beschenkter nach Hause gehe. Ich gehe in die Gebetsversammlung wegen mir. Ist auch gut, keine Frage. Aber es gibt noch was Besseres. Ich gehe in die Gebetsversammlung wegen dem Herrn, weil ich will, dass sein Wille auf der Erde geschieht, so wie er im Himmel geschieht. Und ich möchte jetzt dazu beitragen, mit diesen Gebeten meiner lieben Geschwister, die auch dieses Anliegen haben, mit denen gemeinsam möchte ich jetzt dieses erreichen. Dann sind wir einmütig. Dann wollen wir, was der Herr will. Und wir lehnen ab, was der Herr ablehnt. Und dann beten wir. Und was erleben wir? Der Herr ist mitten unter uns. Was heißt das? Hier, das ist eine Art und Weise auszudrücken, dann bin ich wirkend, handelnd, antwortend, so unter euch, dass ihr merkt, ich gehe auf eure Gebete ein. Und wir jetzt gehen wir gemeinsam vorwärts. Dann bin ich zusammen mit euch und jetzt gehen wir an die Arbeit. Wir zu dritt oder zu viert, zu fünft. Ja? 3 beten und wir gehen zu viert an die Arbeit. Der Herr ist mitten unter ihnen. Er wird also leiten. Und dieses Gebet, diese Arbeit, das wird ein Dienst sein. Das wird nicht so etwas sein, was man irgendwann mal tut, so zwischendurch mal, und dann geht man wieder ans Alltagsleben. Und man natürlich hat jeder ein Alltagsleben, aber wir tragen die Last, die der Herr uns gegeben hat, die nehmen wir mit nach Hause und wir bewegen das auch vor dem Herrn. Ich erinnere mich, wir waren junge, auch wieder in Österreich, es war damals eine erweckliche Zeit in St. Johann in Pongau, und wir haben dort ein Seitental, das heißt Großaal, vielleicht kennen Sie das. Da gibt es ein Seitental Großaal und dort hat der Herr geschenkt, irgendwie hatten wir Kontakt bekommen nach Großaal. Junge Leute und stockkatholisch. Und dann haben wir uns zum Gebet getroffen, Montagmorgen. Jeden Montagmorgen vor der Arbeit haben gesagt, wir treffen uns zum Gebet. Wir waren etwa 5 Leute oder 4, je nachdem, wie viele dann gekommen sind, manchmal 6. Und wofür haben wir gebetet? Eins unserer Gebete, und ich weiß es, eins unserer beständigen Gebete am Montagmorgen war Großaal. Und da haben wir gebetet, Herr, du siehst diesen Lehrer dort in Großaal, der Mann von der Barbara, und du kannst ihm schenken, dass er doch wirklich jetzt bereit wird. Da hat ein anderer Bruder die Gelegenheit gehabt, mit diesem Lehrer einmal eine Wanderung zu machen. Und dann hat man gebetet für die Wanderung, dass er mit ihm jetzt reden kann über das Evangelium. Und dann gab es noch die Schwester von der Barbara und dann gab es noch jemanden und einen Ehemann von der Schwester von der Barbara und so weiter. Und wir haben gebetet für die Leute. Wissen Sie, was heute ist? Heute ist eine kleine Gemeinde in Großaal. Die Barbara gehört auch dazu. Und ihr Mann, und ihre Schwester und ihr Mann. Der Herr hat gewirkt. Und es hat sich weiter. Und die Eltern haben sich dann bekehrt. Heute sind sie in der Ewigkeit, die Eltern. Aber beim Herrn. So haben wir gebetet, gemeinsam, gleiches Anliegen. Und wir wussten, der Herr wirkt in Großaal. So ist das sein Dienst der Gemeinde. Letzter Punkt hier. Gemeinsames Gebet hat aber auch Bedingungen, nämlich Einmütigkeit, eins sein und zum Namen Jesu Christi hin kommen. Hier machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung und dann möchte ich noch 20 Minuten ein paar Minuten jedenfalls über einige praktische Dinge für Gebetsgemeinschaften sagen. Wollen wir ein Lied singen? Ratschläge oder Hilfen für das gemeinsame Gebet. Nun, hier geht es natürlich nur um Ratschläge. Jetzt nicht alles ist direkt aus dem Wort Gottes genommen. Manches ist einfach zum Nachdenken, Anregungen zum Nachdenken. Wenn wir beten gemeinsam, ist es gut, dass wir nicht gleichzeitig beten. Die Zigeuner in Rumänien, wenn wir gebetet haben, haben alle gleichzeitig gebetet. Und man konnte gar nicht verstehen, auch wenn man es übersetzt, auch wenn man Rumänisch sprechen könnte oder Zigeunersprache sprechen könnte, man konnte gar nichts verstehen, weil die haben alle gleichzeitig geredet. Das ist nicht der Sinn des Gebetes. Der Sinn des gemeinsamen Gebetes ist, dass wir uns konzentrieren auf das, was der andere betet. Gut, manchmal geschieht es, das merken wir ja auch, wir haben eine große Versammlung und es betet jemand leise auf der einen Ecke und auf der anderen Ecke leise. Man weiß gar nicht, hat gar nicht gemerkt, dass hier zwei gleichzeitig gebetet haben. Nun, da ist vielleicht gut, wenn wir irgendwie etwas hätten, wo man sich hören könnte. Aber das wissen Sie ja besser, Sie haben bessere Möglichkeiten. Sie wissen besser, wie man etwas lösen kann. Aber es ist gut, dass wir wirklich hören, was der andere betet. Weiter, wir sollen schon im Bewusstsein der Gegenwart Gottes beten. Und schon wenn wir zusammenkommen, schon bevor wir zusammenkommen zum Beten, ist es wichtig, dass wir in der Gegenwart Gottes, dass wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind. Nach dem Amen hören wir eigentlich gar nicht auf zum Beten. Wir sind immer noch in der Gegenwart Gottes. Und vor dem Beten sind wir auch in der Gegenwart Gottes. In 1. Petrus 2, Vers 4 heißt es, zu ihm kommend. Wir kommen zu ihm als zu einem lebendigen Stein. Zu ihm kommend. Im Griechischen steht hier ein Mittelwort der Gegenwart, das besagt, dass man etwas dass es eine lang andauernde Handlung ist. Wir kommen immer zu Jesus. Ständig. Den ganzen Tag dürfen wir kommen und kommen wir auch zu ihm immer wieder in Gedanken. Wenn wir beten gemeinsam, ist es wichtig, dass wir eine gute Beziehung untereinander haben. Ich habe das erlebt, wir hatten Gebetsgemeinschaften und da war jetzt jemand und die Beziehung war total gestört. Können Sie sich vorstellen, wie die Gebetsgemeinschaft war? Sehr mühsam. Es war was zwischen uns. Wir haben es nicht geklärt. Und jetzt sollen wir miteinander Gebetsgemeinschaft haben. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Man muss zuerst gesprochen werden. Irgendwas ist da. Wir müssen die Barriere, die da ist, aussprechen, damit wir dann mit wirklich reinem Gewissen nicht einfach Formelgebete beten, sondern mit reinem Gewissen und mit Einmütigkeit wieder gemeinsam beten können. Auch zwischen Mann und Frau. Wenn etwas dazwischen gekommen ist in die Ehe, müssen wir das durchbesprechen, die Sachen klären. Dann erst können wir wieder beten. Hat keinen Sinn, wenn ich meiner Frau sage, Ja, ich habe sie beleidigt und dann sage ich, komm, wir beten jetzt. Da gibt es kein Beten. Es wäre besser, ich bete dann alleine und dann bekenne ich meine Sünde. Bring die Sachen in Ordnung. Also Liebe, Einmütigkeit, Gehorsam dem Herrn gegenüber ist Voraussetzung. Viertens, ein guter Austausch. Das heißt, wir müssen schon wissen, was sind denn unsere Anliegen. Und wie ich gesagt habe, es geht uns vor allem um Gottes Anliegen. Das heißt nicht, bitte, das heißt, verstehen Sie mich nicht falsch, das heißt nicht, dass Sie nicht Ihre Anliegen bringen dürfen. Da ist jemand krank. Das ist doch wichtig. Ein Bruder, eine Schwester ist krank. Da müssen wir doch beten, alle mitsammen. Ja, der ist krank, der leidet. Das darf uns ein allgemeines Anliegen werden. Warum ist er krank? Was soll der Bruder lernen? Was sollen wir lernen? Wir sollen lernen, uns einzusetzen, sollen lernen, ihn besuchen, schon schauen, wie es ihm geht. Wir machen uns das Anliegen des anderen zum eigenen Anliegen. Wenn wir zusammen sind, vielleicht haben wir so viele Anliegen, dass wir sagen, wir nehmen zuerst mal nur die drei Anliegen oder zwei und dann beten wir und dann geben wir weitere Anliegen. Wir können also unsere Gebetszeit auch unterbrechen für neue Anliegen. Wir haben das oft gemacht, nur wir waren nicht 100 Leute beim Beten. In Österreich sind, wenn man zum Gebet zusammenkommt, dann sind wir vielleicht 10 Leute. Aber immerhin, da haben wir als 10 Leute gebetet und dann hat einer mal gesagt, Geschwister, machen wir mal einen Punkt, ich muss euch noch was erzählen. Und da hat er was erzählt und dann haben wir wieder für das nächste gebetet. Zu Beginn, Lob und Dank. Wir wollen uns zuerst bewusst machen, warum wir und wie wir den Herrn, wofür wir den Herrn danken dürfen. Wir haben heute davon am Morgen schon gesprochen. Gottes Name, Gottes Reich und Gottes Wille. Das ist unser Hauptanliegen, warum wir zusammenkommen. Sein Name soll geheiligt werden. In Anhausen und in Urbach und in Thalheim und in Mainborn und in den anderen Dörfern. Sein Name soll geheiligt werden. Sein Königreich und seine Herrschaft soll kommen. Und sein Wille soll auf der Erde so geschehen, wie er ja im Himmel auch geschieht. Und dann haben wir ganz konkrete Dinge, ja, was sein Wille ist. Nicht zu viele Anliegen auf einmal. Also ich war mal in einer Gebetsstunde, habe das schon jemand erzählt. Ich war in einer Gebetsstunde, es waren 4 Frauen, ich war dann der 5. Und die haben sich regelmäßig zum Gebet getroffen und dann begann die erste Schwester zum Beten. Und sie betete für alle möglichen Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Und sie betete und betete und betete, 10 Minuten. Boah, dann war sie fertig. Amen. Dann kam die zweite, die genau gleich, 10 Minuten. Und dann die dritte und dann die vierte und dann war ich der Letzte. Die Stunde war fast um. Ich habe dann irgendwie auch noch ein paar Dinge gestottert. Und dann, für mich war es mühsam, für die Frauen vielleicht nicht, aber für mich war es sehr mühsam. Ich hatte mir gedacht, hätte jede der Schwestern, wäre jede der Schwestern 15 Mal dran gekommen, wäre es besser gewesen. Die erste, die zweite, die dritte, die vierte. Die erste, die zweite, die dritte, die vierte. Oder die erste, die vierte, die zweite, die dritte. Egal. Aber jedenfalls nicht gleich auf einmal 20 Leute oder 25 Leute, für die sie gebetet hat. Und dann die nächste mit ihren 25, das ist zu mühsam. Da wäre es besser, man konzentriert sich auf diese Anliegen, die wirklich unser aller Anliegen sind. Wir kennen die Sache, oder sie wird erklärt, die Sache, und dann beten wir themenbezogen. Das heißt, wir haben das auch oft gemacht, wir haben gesagt, wenn wir beten, bleiben wir beim Thema. Wenn Großarl unser Thema war, dann haben wir für Großarl gebetet. Und dann waren wir fertig. Und dann kam das nächste, Tal. Oder dann kam eine Sache in der Gemeinde, wofür wir beten wollten. Das heißt, wir haben das Thema themenbezogen gebetet. Das war nicht so, dass wir gesagt haben, so, jetzt kommt das nächste Thema. Nein, irgendwie haben wir dann gemerkt im Gebet, der eine hat jetzt dann Amen gesagt und fertig gesagt und dann hat ein anderer mit was anderem angefangen. Wir haben das nicht immer unterbrochen. Wir haben uns mittlerweile dann schon gekannt. Wir wussten, was unsere Anliegen sind. Je regelmäßiger wir zusammenkommen zum Gebet, desto besser kennen wir einander, desto besser werden unsere Gebete. Laut und deutlich. Wenn wir viele sind, es gibt Gemeinden, die haben mehrere Mikrofone irgendwo stecken und dann holt man sich eins und nimmt sich das. Das gibt es tatsächlich. Und dann hören alle mit. Laut und deutlich, aber auch sonst, wenn wir keine Mikrofone haben. Vielleicht sind wir auch weniger. Es ist auch leichter. Aufmerksam und konzentriert mitdenken. Also ich muss mich konzentrieren auf das Gebet des Bruders und der Schwester. Ich muss wirklich dabei sein. Und dann sage ich ein kräftiges Amen. Oder das ist Hebräisch. Amen. Oder ich sage Amen, das ist Deutsch. Das heißt, jawohl, so soll es sein. Ja, ich stehe voll dahinter. Ja, ich mache mir das auch zu unserem. Ich bin ganz dabei. Neuntens, einfach und natürlich. Wir können ganz einfach mit Gott sprechen. Wir müssen Gott sei Dank nicht künstlich irgendwie was vorführen oder wir müssen auch nicht Sachen wiederholen. Und ich habe gemerkt, ich habe in meinem Gebet immer wieder, habe ich Herr, 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 Herr gesagt. Ich habe gesagt, ich muss das lernen. Ich sage hier ich nehme das Wort Herr als Füllwort und denke gar nichts mehr. Da hat Bruder Herbert Janssen hat gebetet, wir hatten Gebetsgemeinschaft, dann betet er, Herr, da war Pause. Und ich denke mir, was ist jetzt? Und ich merkte, dass er während der Herr gesagt hat, hat er sich ganz fest darauf konzentriert. Du bist mein Gebieter, du bist mein Herr. Er hat das also betont, die Pause hat er gebraucht, um sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, es ist der Herr, mit dem ich spreche. Und dann hat er weitergebetet. Zehntens, nüchtern, offen, ehrlich, keine leeren Formeln und langen Erklärungen. Wir müssen auch dem Herrn nicht lang erklären. Wir dürfen einfach und unmittelbar ihm die Sachen darlegen, die uns beschäftigen, offen. Keine Belehrungen der Geschwister, also ich muss in meinem Gebet nicht die anderen belehren. Keine künstliche Gefühlserzeugung, ich muss auch nicht meine Stimme wandeln. Es sei denn, es ist echt. Es gibt ja auch im Gespräch. Man redet manchmal ruhig, dann wird man lauter. Meine Frau sagt mir, Mann, warum redest du jetzt so laut? Ich rede mit einem Bruder über irgendwas und denke, ja, weil mir das wichtig ist. Das ist okay, das ist gut. Aber es muss echt sein. Ich muss nicht eine künstliche Gebetssprache erzeugen. Wir dürfen uns geben, wie wir sind. Aber es muss aus innen herauskommen. Nichts vormachen. Konkrete Dinge, das habe ich schon angesprochen in dieser Woche, brauche ich nicht mehr drüber sprechen. Gebetshaltung. Nun, wir haben uns entschieden, dass wir öfters knien oder öfters stehen miteinander. In vielen Gemeinden hat sich das so eingewöhnt, dass man sitzt beim Beten und ich habe gemerkt, es passt irgendwie nicht. Es passt nicht. Wir sollten stehen oder knien. In der Kirche, damals, als ich noch nicht gläubig war, in der katholischen Kirche, da haben wir auch immer, sind wir gestanden oder gekniet. Einmal ging es mir so, es war ein Gebetsabend, die haben da so lange gebetet, die wollten bis Mitternacht beten und ich war so müde, ich wollte gar nicht dabei sein, weil ich habe sowieso den ganzen Tag, hatten wir da ein Seminar, aber ich war jetzt schon da und ich habe kein Auto gehabt, um wieder heimzufahren. Jetzt musste ich warten, gut, ich gehe in die Gebetsstunde. Und da war Gebetsstunde von 10 Uhr oder weiß nicht, 9:30, da ging es bis um Mitternacht oder länger. Und ich bin fast eingeschlafen, wir haben gekniet. Ich bin beim Knien fast eingeschlafen. Da habe ich gesagt, so, und jetzt stehe ich einfach auf und bin rausgegangen, leise, und bin hinten im Foyer hin und her gegangen, während die gebetet haben. Ich habe gehört, was sie gebetet haben, ich konnte mitbeten, aber ich bin auf und ab gegangen und jetzt ist mein Kreislauf wieder in Bewegung gekommen und dann war ich wieder wach. Und dann bin ich wieder rein und habe wieder weiter gebetet. Das dürfen Sie machen, wenn Sie nicht stören, wenn Sie es so leise machen können, dass es niemand merkt. Langes Schweigen, vermeiden, das hatten wir auch. Wir hatten Gebetsstunden, die soll 60 Minuten gehen. Okay, wir haben begonnen zu beten und dann war Schweigen. Und Schweigen. Und Schweigen. Und das war mühsam. Dann hat irgendeiner wieder mal kurz gebetet. Dann war wieder Schweigen. Und irgendwie haben wir gedacht, das passt auch nicht. Was wäre richtig gewesen? Ja, wenn wir nichts mehr haben zum Beten, dann machen wir doch jetzt Schluss. Geh nach Hause. Haben wir eine halbe Stunde gebetet. Wir müssen nicht 60 Minuten beten. Steht nirgends geschrieben. Dann gehen wir nach 30 Minuten nach Hause. Nicht die Gebetsstunde unnötig in die Länge ziehen, weil das so am Programm steht, wir müssen jetzt 60 Minuten beten. Das ist künstlich. Das ist nicht Heiliger Geist. Wenn nichts mehr ist oder wenn die Geschwister sowieso müde sind, man kann ja auch müde sein von der Arbeit. Wir hatten jemanden, der arbeitet draußen viel am Feld, als er in die Bibelstunde kam. Bevor man angefangen hat mit der Bibelstunde, hat er geschlafen. Aber wir wussten warum. Das war warm und er war immer in der frischen Luft und es hat ihn einfach, er konnte gar nicht anders. Ja. Wir müssen uns da nicht überfordern, unnötigerweise. Für intensives, längeres Gebet sollte sich die Gruppe gut kennen und nicht allzu groß sein. Es gibt ja so auch so Gruppen, die sich, das muss sich aber heranbilden, das kann man nicht künstlich machen, die sich treffen und sie beten länger und länger, aber das muss echt sein, das muss von innen her kommen. Wenn das nur aufgesetzt ist, ist es schlecht, dann ist es mühsam, dann geht man nach Hause, ja, endlich ist die Gebetsstunde aus. Das sollte so sein, wenn wir nach Hause gehen, dass wir sagen, ach, ich hätte jetzt noch lange beten können. Das war jetzt richtig erfrischend. Jetzt geht es erst so richtig los. Jetzt gehen wir nach Hause und die Gedanken sind noch bei den Gebetsanliegen. Dann ist es richtig. Wir haben im richtigen Moment aufgehört. Also wir haben hier, wir dürfen uns nicht zu stark von einem Programm lenken lassen. Wir sind nicht technische Leute. Wir sind Menschen, die den Heiligen Geist haben, die Anliegen haben, wir sind Persönlichkeiten, das sind andere Faktoren da, wir sind keine Maschinen. Also der Mensch kann eigentlich nicht in ein Programm gezwängt werden. Ja, aber jetzt haben wir auch ein Programm, klar, und der Prediger sollte gleich aufhören. Das ist auch ein Programm, richtig. Aber da haben wir, es muss gewisse Dinge müssen systematisch geschehen, systematische Lehre, wie heute. Wir haben systematische Lehre gehabt über ein Thema. Aber dann gibt es auch Dinge, die sind spontan. Es muss für beides Raum sein. Gut, das waren jetzt einige praktische Hinweise. Die sind nicht inspiriert, das sind einfach Gedankenanregungen für Gebetsgemeinschaften. Man könnte sie sicher noch fortsetzen, aber das sind jetzt einige, die mir aufgefallen sind. In diesem Sinne wollen wir jetzt schließen und wir möchten doch noch mit einer Gebetsgemeinschaft schließen. Wenn einige von uns beten, ich mache den Schluss. Stehen wir dazu auf.